Ich tue mich immer schwer, wenn ich mich auf etwas dogmatisch festlegen muss. Und da ist auch der Unterschied zur Kirche, glaube ich. Also es geht nicht um Dogmen, sondern es geht um die Überwindung von Dogmen. Ich bin nicht der Mensch, der so in sich selber vergrübelt irgendwo sitzt und am Reißbrett das Konzept entwirft, sondern die Ideen, die Konzepte entstehen im Dialog. Ich habe schon eine Lust, dann auch immer mal wieder so in diesem großen Dramenfundus nachzuschauen und mir was rauszusuchen, was lange nicht mehr gemacht wurde oder was vielleicht noch nie wirklich oft gemacht wurde. Also denke, vielleicht wird man ja noch mal anders fündig. Da treibt mich eigentlich die Neugierde hin. Es hat mich auch ein bisschen frei gemacht tatsächlich, also frei von dem Druck, der dann immer auf sowas lastet. Und wie sagst du es jetzt nochmal, das, was alle immer sagen, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten? Das Burgtheater ist aufgeladen mit Ritualen, die auf den ersten und vielleicht zweiten und vielleicht sogar auch dritten Blick wirklich zum Teil absurd sind und keinen Sinn ergeben. Ich würde sie immer verteidigen. Das hätten wir uns, glaube ich, nie ausdenken können, wie kommerziell die Gesellschaft noch wird. Man hat ja das schon in den 70er Jahren analysiert, aber wenn man das vergleicht mit heute, ist ja Wahnsinn. Also wenn man jetzt heute durch die Stadt geht, da sieht man es ja. Das ist sozusagen, ganz Wien ist ein Weihnachtsmarkt. Aber was ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren erlebt habe an Zuspruch, an Neugierde, an Interesse, das ist schon wirklich großartig.
Willkommen zu Ungeschminkt, das Theatermuseum Wien im Gespräch. Ein Live-Podcast aus dem Eroica-Saal im Palais Lobkowitz. Das Theatermuseum ist das Gedächtnis der flüchtigen Theaterkunst. Wir halten den flüchtigen Augenblick im Gespräch fest. Unser heutiger Gast ist der Burgtheaterdirektor und Regisseur Stefan Bachmann.
Herr Stefan Bachmann, ich freue mich sehr, dass Sie hergekommen sind und unser Gesprächsgast sind zu Ungeschminkt. Ungeschminkt ist Programm. Wir wollen natürlich Dinge erfahren, die wir nur hier hören und die auch nur hier bleiben, außer im Podcast natürlich. Aber ich freue mich sehr, was Herr Dr. Pichorner gesagt hat. Wir sind ja mit dem Burgtheater gerade sehr gut im Kontakt und umso wichtiger ist, dass wir auch mit Ihnen reden. Ich möchte Sie gerne dem Publikum vorstellen, etwas biografisch Ihren Weg, weil Sie sind seit der Spielzeit 24/25 Burgtheaterdirektor, aber wie wir wissen, inszenierender Burgtheaterdirektor. Das heißt, ich würde auch gerne über Ihre Regie-Auffassung arbeiten, sprechen und dann natürlich über die Burg. Fangen wir an mit einer Überlegung, die fand ich ganz schön. Vielleicht gibt das nochmal so ein kleines Feedback auf unser Programm, Frau Wielga Skolimowska, die Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, hat eine tolle Rede gehalten über Museen. Und dann hat sie gesagt, stellen wir uns Museen als wandlungsfähige Gebilde vor, die gleichzeitig die Vergangenheit bewahren und die Zukunft erträumen. Und dann dachte ich, das ist ein gutes Motto, weil das Theatermuseum bewahrt ja, aber wir wollen auch Zukunft erträumen. Und dann dachte ich, das ist vielleicht gar kein falscher Link zum Burgtheater, was ja eine Riesentradition hat und trotzdem immer in die Zukunft denkt und arbeitet. Aber zum Burgtheater kommen wir gleich. Ich habe mich bei der Vorbereitung total gefreut, als ich die beiden aktuellen Spielplanhefte der Burg gelesen habe, habe ich nochmal beide Bücher mir angeschaut und habe festgestellt, in ihren beiden Vorworten zeigen sie sich als ein sehr dialogischer Mensch. Das hat mich ermutigt, heute ins Gespräch zu kommen, denn wir kennen das. Ein Intendant, ein Direktor macht ein Programm und schreibt ein Vorwort. Und meistens sind da große, gewichtige Worte, was man vorhat. Und Sie machen einen Dialog. Das hat mir sehr gefallen.
Eigentlich das Naheliegendste der Welt, ne? Dachte ich dann. Aber es ist, ich habe es noch nirgendwo anders gelesen. Also Vielleicht ist es wirklich insofern exklusiv. Ja, ich wollte weg von dieser staatstragenden Attitüde. Jetzt wird irgendwie so von oben runter mal verkündet, was da so stattfindet. Und da für mich die Arbeit am Theater sowieso immer eine dialogische ist. Ich bin nicht der Mensch, der so in sich selber vergrübelt irgendwo sitzt und am Reißbrett das Konzept entwirft, sondern die Ideen, die Konzepte entstehen im Dialog mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und aber auch vielleicht im Dialog mit mir selber. Und das ist sozusagen, so ist dieses Vorwort zustande gekommen. Es hat mich auch ein bisschen frei gemacht tatsächlich, also frei von dem Druck, der dann immer auf sowas lastet. Und wie sagst du es jetzt nochmal, das, was alle immer sagen, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten irgendwie, wie sagst du das nochmal neu? Und durch diese spielerische Anordnung fiel mir das tatsächlich auch ganz leicht und hat mir auch Spaß gemacht.
Ja, schön, das wie gesagt, ich fand das sehr überraschend und sympathisch, dachte ich, jawohl, da kommen wir gut ins Gespräch, weil Dialog ist das Thema des Theaters. Ihr Thema ist Dialog, wie Sie gerade gesagt haben. Dann kommen wir noch genauer drauf. Ich möchte aber Herrn Stefan Bachmann erst etwas vorstellen. Sie sind Schweizer, in Zürich geboren, 1966. Sie studierten dann 86 bis, also bitte, wenn es, das sind Informationen, wenn es ergänzungswürdig ist oder falsch ist, bitte.
Nein, ist gut. Ich bin Schweizer, man hört's nur nicht. Das ist das, was ich immer höre. Ja. Also ich bin wirklich Schweizer. Also ich bin in Zürich aufgewachsen und so. Ich bin allerdings auch tatsächlich Deutscher. Ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft. Meine Mutter ist Deutsche und die durfte dann in den 70er Jahren noch zusätzlich für mich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen und hat sie dann auch bekommen. Und insofern bin ich auch Europäer.
Ja. Naja. Jetzt sind Sie in Wien mit festem Wohnsitz und insofern ein europäischer Staatsbürger. Und Sie studierten, aus was für einem Elternhaus kommen Sie?
Ja, Sie wollten jetzt sagen, aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus.
Ja, ich würde sagen.
Da grämt sich mein Vater immer ein bisschen, der eher, also ich würde mal sagen, linksliberales, künstlerisch aufgeschlossenes oder sagen wir mal sehr künstlerisch durchdrungenes Elternhaus, sehr gebildet natürlich. Meine beiden Eltern sind Akademiker, ist nicht nur mein Papa, sondern meine Mama ist auch hat auch doktoriert, ist ausgebildete Psychotherapeutin. Und mein Vater war, das war vielleicht so das Wichtigste in seinem Leben, 10 Jahre lang Chefredakteur der Kulturzeitschrift Du.
Die
er damals in den 90er Jahren tatsächlich irgendwie zu einer neuen Aufmerksamkeit gebracht hat.
Ja, die kannte man auch über die Schweizer Staatsgrenzen hinaus. Also die war wichtig.
Neu daran war, dass es so themenspezifische Hefte gab, die den Kulturbegriff auch etwas erweitert haben. Also es ging nicht mehr nur um bildende Kunst, wofür dieses Magazin traditionell stand, sondern es gab zum Beispiel auch eine Nummer, die hieß Miles Davis.
Ja. Ja.
Es gab personenbezogen oder auch ein anderes Beispiel, der Po, also nicht das Hinterteil, sondern der Fluss, die Kulturlandschaft in Italien. So war das sozusagen damals schon, wie soll ich sagen, ja, genreübergreifend
gedacht. Ja, aber wie in den 90er Jahren schon oder 80er Jahren? 90er Jahren, naja gut, da hat ja die Kultur sich sowieso geöffnet zum geöffnet zum Popkulturellen, also der Kulturbegriff hat sich ja erweitert.
Wobei mein Vater sich mit dem Popkulturellen immer ein bisschen schwer getan hat. Das war dann so der Generationskonflikt.
Ja. Aber ich dachte, Miles Davis kann man da
Würde er nicht als popkulturell bezeichnen.
Nein, das stimmt schon. Aber trotzdem ist es die Richtung, dass in den 90er Jahren, das spielt ja dann vielleicht später in Ihren Regiearbeiten auch eine Rolle, der Kulturbegriff sich trotzdem nach 89 massiv geändert und geöffnet hat. Da kommen wir dazu. Sie haben dann in Zürich studiert, Germanistik, allgemeine Literaturwissenschaft,
ja,
richtig? Und haben auch am Schauspielhaus Zürich schon als Statist und als Hospitant.
Ja, ich hatte eine ganz schöne Aufgabe. Ich war Komparse in einer Inszenierung von Achim Benning.
Oh.
Und zwar die Physiker von Dürrenmatt. Die Hauptrolle spielte damals Maria Becker. Und ich war einer der Ernst Jacobi, den, jetzt ist mir gerade der Name entflogen, also die Figur, um die es geht, der Physiker, der in diese Irrenanstalt verfrachtet worden ist. Ich war einer der drei Jungs seiner Söhne, die ihn dann besuchen in der Anstalt, so merkwürdig gekämmte Kinder. Und wir mussten Flöte spielen zu dritt. Und ich konnte das gar nicht, Blockflöte. Und da gab es einen merkwürdigen Theatermusiker, so ein bisschen zerzauselter Typ. Der hat uns das beigebracht, der hieß Christoph Marthaler.
Ah.
Und also so habe ich den ehemaligen Burgtheaterdirektor schon damals kennengelernt und den zukünftigen großen Theaterregisseur Christoph Marthaler.
Aber das war der erste Ausflug und da haben Sie auch schon Blut geleckt? Oder war das dann noch?
Ja, Blut geleckt habe ich eigentlich, ich bin da hingegangen, Blut geleckt habe ich eigentlich, weil ich war in einem relativ strengen, elitären Gymnasium. Das ist mir schwer gefallen, in dieser Schule mich so zurechtzufinden. Ich habe sehr gelitten unter dem Druck, der da geherrscht hat. Und da gab es einen absolut theaterinfizierten, faszinierten Deutschlehrer. Peter Marxer hieß der, der war sehr, sehr stark beeinflusst von Giorgio Strehler und dem Piccolo Teatro. Und hat sehr viel Körpersprache und Maskenspiel, also der hat einen Theaterkurs gegründet mit ganz tollen Lehrern, Dozenten. Das war richtig professionell aufgezogen. Man hat das pro Woche, das ging dann so drei bis vier Stunden, hatte man irgendwie diesen Theaterkurs, Stimmtraining und Körperspiel und Maskenspiel und Improvisation und alles gelernt. Und dann gab es am Ende des Schuljahres eine Aufführung in der großen Aula. Und wir waren zu den Hochzeiten, waren da 80 Mitwirkende jeweils beteiligt. Es gab große antike Chöre. Da hat man tatsächlich von dieser strengen Schule eine Woche frei bekommen für die Endproben.
Okay.
Das ging damals noch in so einem humanistischen Gymnasium. Und das war für mich eine Oase. Ich habe gelernt, so im richtigen Leben ist es ein bisschen schwierig, aber im Theater geht's.
Ja. Und dann haben sie sich entschieden, diese Oase sozusagen als Lebensmittelpunkt zu suchen.
So ungefähr eine Abwandlung von Max Reinhardt, ja, also mir das in die Tasche zu stecken und irgendwie damit.
Und sich davon so zu machen.
Davon zu machen, mich aus den ernsteren Zusammenhängen des Lebens etwas rauszumogeln. Ich habe tatsächlich auch dann nach der Matura, so heißt es in der Schweiz, das Abitur, habe ich ein halbes Jahr lang auf einer Bank gearbeitet. In der Adressverwaltung, um mir Geld zu verdienen, weil ich wollte so die Welt bereisen. Und da hatte ich wirklich diesen Job von morgens bis abends und das ist mir schwer gefallen, muss ich sagen.
Ja. Aber da kommen wir dann später vielleicht biografisch dazu. Die Weltreise ist es ja dann auch noch geworden. Also war das Ziel schon auch klar. Aber apropos mit der Kindheit sich auf und davon machen. Sie haben sich dann nach Berlin auf und davon gemacht, 1989.
88 sogar 88. Schon. Ich hatte die Gelegenheit, ja, ich bin nach Berlin gekommen als Hospitant an die Schaubühne und habe dort bei der Uraufführung von Die Zeiten das Zimmer von Boto Strauß in der Regie von Luc Bondy hospitiert. Das war ein halbes Jahr vor dem Mauerfall und bin dann nochmal nach dieser Premiere wieder zurück nach Zürich, habe es aber überhaupt nicht mehr ausgehalten und bin, glaube ich, 6 Wochen später oder 2 Monate später dann wirklich nach Berlin übersiedelt, um dort mein Studium fortzusetzen. Ich habe gemerkt, das geht mit dem Theater, das geht in Zürich nicht weiter. Das ist einfach keine Theaterstadt, so wie mir Berlin eben damals vorgekommen ist, das ich schon sehr gut kannte und immer wieder als Schüler schon bereist hatte, um eben Aufführungen zu sehen. Und da habe ich diesen Schritt gemacht.
Und dann kam ja relativ schnell im November 89 dann gleich noch das ganze Ostberliner DDR-Theater dazu.
Ja.
Sie haben das dann ja erlebt, die Wiedervereinigung, die Öffnung der Mauer, dieses zusammenwachsende Berlin, was ja eher chaotisch als planmäßig war. Aber es gab ja sicherlich im Unterschied zu Zürich unendlich viele Freiflächen.
Also es war wirklich eine fantastische Zeit. Es war großartig, weil sozusagen dieses sich ein bisschen gemütliche, eingerichtet habende West-Berlin, diese komische BRD-Enklave, ja, wo sich alle so hingeflüchtet hatten, die nicht so wirklich fleißig sein wollten oder.
Oder auch allein dem Militärdienst entfliehen.
Das war immer der Grund. Ich hatte einen Cousin, der lebte da. Und er hat von morgens bis abends Haschisch geraucht und hat aber offiziell Medizin studiert. Also so war es sehr verbreitet. Der war kein Einzelfall so. Und nein, es war so, diese Aufgerissenheit war so toll. Also das bequeme West-Berlin wurde aufgerissen, Ost-Berlin, es entstand irgendein Hybrid, ja, zwischen diesen beiden komplett unterschiedlich sozialisierten Gesellschaften, dann eben auch diese unterschiedlichen Theaterformen. Das war gigantisch. Auf der einen Seite diese Schaubühne mit diesem avancierten Realismus und auf der anderen Seite dieses, sagen wir mal, Osttheater an der Spitze, natürlich damals schon Frank Castorf, mit dieser aufgerissenen, ganz anderen Form, mit Stücken, also dieser Dekonstruktionsansatz, ja, der da, man reißt die Stücke auf, um reingucken zu können, Heiner Müller natürlich, und dann dazwischen riesige Brachen, riesige Flächen, die einfach frei geworden sind. Sie kennen das ja auch noch vom Tacheles, Hausbesetzer, man ist irgendwo hingegangen, hat einfach behauptet, da ist jetzt irgendwie eine Bar oder da ist jetzt ein Club oder da ist jetzt Kultur und hat das gemacht. Also man konnte leben und agieren und das alles eigentlich in einer ziemlich großen Freiheit, ja, weil da gab es noch keine, niemand wusste, wie es geht.
Keiner wusste auch, wie es geht, was wird. Sie waren eigentlich eingeschrieben an der FU, also waren Sie dann auch studieren oder manchmal. waren Sie auch ein bisschen?
Ich habe gelebt. Ja, ja. Also wie gesagt, vielleicht ist mein Cousin ein Extrembeispiel, aber es war so ein bisschen, natürlich musste man irgendwo eingeschrieben sein. Ich weiß noch, mein Vater hat irgendwie mitunter immer gerne am Morgen, weil er vermutet hat, dass ich da noch schlafe, immer so seine Anrufe getätigt, wie geht's denn im Studium? Und das habe ich schon. Ich habe schon meine Scheine gemacht, aber es war alles, sagen wir mal, sehr im Fluss. Und ich habe mich dann auch sehr schnell einer Studententheatergruppe angeschlossen. Das hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen.
War das die Studentenbühne der FU? Also ja. Die Freie Universität war die in Dahlem, die ja. Nicht die Humboldt-Uni, die unter den Linden, die Ostdeutsche, und das war die West-Berliner. Sehr riesengroße, wichtige Institution. Und da haben Sie auch Theaterwissenschaften studiert, bei Henning Rischpieter.
Genau.
Und Religionswissenschaft.
Ja.
Ja, das fand ich überraschend. Also, aber.
Naja, Religionswissenschaft hat mir. Irgendwie hatte das den Ruf, dass das ein Studium ist, das von allem handelt.
Ja.
Und das fand ich interessant. Und das stimmte auch. Also das war einfach ein interdisziplinäres Fach. Das war vollkommen grenzüberschreitend auch. Also da ging es um Rilke und Goethe und das 19. Jahrhundert, das ist das 20. Jahrhundert und die Philosophie und Heidegger. Und also da gab es Vorlesungen, da wurde sozusagen durch die Kulturgeschichte bis zu den Anfängen Antike meandert. Und es war interessant, das war Professor Klaus Heinrich und der hatte fast Kultstatus und der dozierte so, man hatte das Gefühl, also er hatte keine Notizen und nichts und der machte druckreife Sätze, die also teilweise seitenlang waren und man hat immer darauf gewartet, ob ihm das Verb noch irgendwie einfällt, mit dem er das dann am Ende abschließt. Also wenn man gewettet hat, er hat immer gewonnen, ja. Er hat es immer gefunden und es ist irgendwie für mich phänomenologisch immer noch ein Wunder, wie sowas überhaupt möglich ist. Und das war so inspirierend. Ich habe nichts verstanden, aber es hat mich unglaublich erfüllt.
Ja. Und letztlich Theater und Religion ist ja jetzt nicht so weit auseinander. Also es ist auch eine Glaubensfrage. Nein, aber Ich war neulich im Theater, wo war das? Es war nicht in der Burg, es war, und da kam kurz der Gedanke auf, dass diese großen, also das war ein Volkstheater, also diese Helmer, also dieser Bau. Und drin, wenn man drin ist und die Beleuchtung ist an, denkt man, das ist wie eine, also wie ein Ersatz einer Kirche damals gewesen. Also das Theater hat ja viel mit Kirche zu tun. Es ist ja auch ein ritueller Akt. Die Nähe ist doch schon vorhanden.
Und klar ist es auch eine Frage des Glaubens. Also man kann ja auch, das ist ja wie beim Kaisers neue Kleider, man kann ja auch einfach drauf zeigen, sagen, das ist doch irgendwie blöd, da macht ja jemand Faxen einfach, ja. Und das soll ich jetzt glauben, ja.
Genau,
also das ist eine Frage des sich darauf Einlassens natürlich.
Genau, weil das Glaubensbekenntnis legt man ab, wenn man die Karte kauft. Weil dann sage ich, dann gehe ich. Naja. Dann bin ich aber Teil dieses Rituals, dieser Weihe. Es hat ja sehr viel Ähnlichkeit, ne? Und in Wien vielleicht sogar noch mehr als anderswo.
Nur, dass wir natürlich das immer wieder sprengen. Also wir bleiben ja nicht in der Endlosschlaufe stecken, hoffentlich, ja. Sondern entwickeln es ja immer weiter.
Ja.
Das ist das, was Sie vorher gesagt haben mit der Tradition und dem Blick nach vorne. Das finde ich auch wirklich die zentrale Aufgabe als Burgtheaterdirektor, beidem Rechnung zu tragen. Und ich glaube, das entspricht irgendwie meinem dialektischen Charakter. Ich tue mich immer schwer, wenn ich mich auf etwas dogmatisch festlegen muss. Und da ist auch der Unterschied zur Kirche, glaube ich. Also es geht nicht um Dogmen, sondern es geht um die Überwindung von Dogmen und die Infragestellung von Dogmen. Und das sozusagen zu tun und im Gepäck trotzdem eine Tradition zu haben, die einem das ja auch immer wieder vor Augen führt und erzählt, dass es darum immer gegangen ist und dass das Theater etwas ist, was in einem stetigen Fluss, in einem stetigen Prozess ist. Das ist eigentlich die Herausforderung und auch das Spannende. Und deswegen ist es auch teilweise, das stimmt ja schon, das ist, also ich finde, das Burgtheater ist ja immer viel stärker als alle, die gerade in ihm reisen. Ja, das ist wirklich ein ewiges Schiff, das bewegt sich im Strom der Zeit weiter. Und da kann man dann als zum Beispiel Burgtheaterdirektor, da springt man dann auf und fährt eine Weile mit und versucht es so gut wie möglich zu pflegen, zu lenken und weiterzubringen. Aber dann steigt man ab und dann kommt ein anderer.
Dann ist es interessant, zurückzuspringen. Also vom Burgtheater wieder zurück auf die Biografie, nämlich, dass Sie gesagt haben, Sie haben am Studententheater gespielt. Ist das schon jetzt, also wir wissen, das ist bekannt, dass Sie mit vielen Mitstreitern, die Sie bis heute begleiten, das Theater Affekt in Berlin 92 gegründet haben. Sprechen Sie jetzt davon mit dem Studententheater?
Ja. Das Studententheater war die Vorstufe von Theater Affekt. Das war die Studiobühne an der FU. Das war schon eine neu reaktivierte Einrichtung. Das haben zwei Studenten wieder ins Leben gerufen. Die haben auch dann als Regisseure dann im Jahr zwei Inszenierungen gemacht. Und ich habe mich da sofort eingeschrieben. Es war ein Kurs, aber ein offizieller Kurs von der Konzeption bis zur Aufführung. Da dachte ich, oh, das klingt spannend. Das klingt irgendwie nach was Praktischem. Und da habe ich eben in der italienischen Nacht von Ödön von Horváth den Herrn Karl gespielt.
Okay.
Und das hat mir Spaß gemacht. Aber das Interessante war, man konnte sich dann etablieren, sich mit einem Regiekonzept für eine Regie zu bewerben innerhalb dieses Rahmens. Das habe ich dann auch gemacht und habe da meine allererste Inszenierung gemacht. Weiß gar nicht mehr, 1991 war das. Baal von Bertolt Brecht. Ein relativ unbekanntes Stück von Bert Brecht, das war sein erstes Stück, hat er als Jugendlicher schon angefangen zu schreiben, es hat ihn aber sein ganzes Leben nicht losgelassen, ein Künstlerdrama. Und die Inszenierung war tatsächlich sehr erfolgreich und ich hatte da aber auch schon ein bisschen hoch gepokert. Ich habe viel mehr Geld ausgegeben, als mir zur Verfügung gestanden hat, weil ich so vermutet habe, dass das wieder einspielen werde. Das war aber dann ein kleiner Eklat in der Gruppe, weil die gesagt haben, du kannst nicht einfach ein Budget, den Rahmen so überziehen. Ja, wie gesagt, ja, aber ist doch alles wieder drin. Ja, aber das weißt du ja vorher nicht. Also da dachte ich, ach komm, das ist mir alles zu knauserig und jetzt mache ich das selber. Und deswegen habe ich dann eigentlich das initiiert, dass wir also mit Freunden zusammen, dass wir dieses Theater Affekt gegründet haben, weil da waren wir dann wirklich eigenverantwortlich und die zweite Inszenierung ist dann schon unter dem Label Theater Affekt entstanden.
Und da ist dabei gewesen, auch das Bühnenbild habe ich gelesen, das Bühnenbild gemacht Ricarda Beilharz,
ja.
Bühnenbild für Baal, eine Schräge,
ja,
mit Zeitungspapier,
ja,
schreibt Henning Rischbieter Und Lars-Ole Walburg war Gründungsmitglied ja. Theater Affekt, der selber inzwischen Regisseur, Dramaturg und Theaterleiter, Intendant gewesen ja. ist in Hannover, ja. ich weiß. Und Thomas Jonik, ja. Jetzt Chefdramaturg an der ja. Burg, also eine ja. treue, langjährige Zusammenarbeit.
Tom Till, der kaufmännische Direktor im Thalia-Theater geworden ist. Ja.
Also ich kenne es noch aus Berlin, ich habe nicht... wirklich in meinen tiefen Erinnerungen mich erinnern können, ob ich was gesehen habe, aber Theater Affekt war damals absolut ein Name in Berlin, in Kreuzberg gespielt, ne, war das Theater Zerbrochene Fenster.
Ja, wir mussten uns immer Spielstätten anmieten, so kleine Fabriketagen. Ja.
Und dann haben sie 95 den Friedrich-Luft-Preis bekommen für das Singspiel von Goethe Lila. Mhm. Und da habe ich jetzt noch die Jury, der Friedrich-Luft-Preis ist ja von der Berliner Morgenpost, ne, die Berliner Zeitung, hat geschrieben, sie lobte damit die Theaterarbeit einer jungen Generation, die sich mit ideologiefreiem Verstand, Witz und Mut in einer undurchsichtig fragmentarisierten Welt zurechtzufinden sucht. Das fand ich ganz schön, also den Friedrich-Luft-Preis. Und dann kamen die ersten Angebote, 96 die Volksbühne und zwischendrin, also in Bonn, also sie haben seit 93 dann als freier Regisseur gearbeitet, ne? Bonn, Volksbühne, Neumarkt und Schauspieler aus Hamburg, also so. Und dann 96 an der Volksbühne, Triumph der Empfindsamkeit. Da gab es dann einen großen, das war der Durchbruch, oder? Bei Castorf 96.
Sehr perfid, wie er jetzt gefragt hat. Das war wirklich das, also ich war sehr erfolgsverwöhnt, muss man sagen. Also wir haben, also im Theater Effekt, wir haben von Jahr zu Jahr immer die freie Gruppenförderung verdoppelt. Ja, also wir haben angefangen mit der niedrigsten jemals gezahlten Förderung für eine Produktion und endeten mit der am höchsten jemals bezahlten Förderung für eine freie Gruppe innerhalb von 5 Jahren.
Okay.
Also das war so die Aufwärtskurve. Es wurden relativ schnell schon während den ersten 3 Arbeiten Intendanten, Theatermenschen aufmerksam. Also ich hatte bei Lila schon Gérard Mortier, der damals die Salzburger Festspiele geleitet hat, im Publikum, der mir dann auch tatsächlich ein Angebot gemacht hat. Und so ist es irgendwie sehr schnell gegangen. Und dann gab es irgendwie das Angebot an der Volksbühne, was ja für mich das Theater war damals, ein Stück zu machen. Ich hatte vorgeschlagen, nach dem Erfolg mit Lila ein anderes, ganz unbekanntes Goethe-Stück, nämlich Triumph der Empfindsamkeiten. Eigentlich ein tolles Stück. Und ich habe es vollkommen versemmelt, würde ich mal sagen.
Ja.
Gab 2 Fans irgendwie, die fanden es gut. Alle anderen. Ich hatte in der Premiere, glaube ich, 600 Kritiker und am Ende nur Verriss. Es war so schlimm, dass ich tatsächlich in die Schweiz geflüchtet bin und mich eine Woche lang in ein Berghotel zurückgezogen habe, weil ich diese Schmach gar nicht ertragen habe. Also es war wirklich, es war so diese Geschichte. Ne? Man, jemand wird so hochgefächelt und dann zählt's und dann versagt er und dann wird so drauf gehauen. War aber eigentlich eine gute Schule, muss ich sagen. Die anschließende Arbeit war im Hamburger Schauspielhaus. Das war ein Stück von Corneille, das heißt Spiel der Illusion. Und dann habe ich zu Frank Baumbauer gesagt, ich würde das gerne Triumph der Illusion nennen, weil ich bin gerade mit dem Triumph der Empfindsamkeit gescheitert. Jetzt brauche ich noch mal einen zweiten Anlauf. Und das fanden die irgendwie lustig. Und dann haben sie gesagt, ja, dann nennen wir es eben Triumph der Illusion. Sie haben ein bisschen den Kopf geschüttelt. Aber das war dann tatsächlich Erfolg. Ich bin dann zum Berliner Theatertreffen eingeladen worden mit der Produktion und so. Und dann ging es wieder ein bisschen weiter, ja.
Natürlich war die Volksbühne ein heißes Pflaster. Und so wie ich das jetzt gelesen habe, waren das ja sehr, sehr verspielte Arbeiten. Also ihre Arbeiten am Anfang sehr verspielte, auf die Schauspieler sehr, also unideologisch, was auch die Morgenpost schrieb. Also und die Volksbühne war ja dann schon sehr politisch, mit reinem Spiel, glaube ich, die waren ja an anderen Anspruch, oder?
Das ist, ja, also meine Sozialisation war ja dann auch in Berlin, also das ja noch sozusagen von der BRD so geprägt war und ich habe ja wirklich in der freien Szene angefangen, Theater zu machen und da war die Abgrenzungsmöglichkeit eigentlich eher eben es ein wenig wie soll ich sagen, spielerischer und unpolitischer anzugehen, weil diese freie Szene, und ich rede jetzt wirklich nicht von der Volksbühne, sondern diese freie Szene in Berlin, die hatte ein bisschen was Verkrustetes. Da war so ein bisschen der Mehltau drüber. Das hatte sich so ein bisschen erschöpft in diesem Mitbestimmungstheater. Und da wurden in Kollektiven, da wurde viel gesessen, da wurde viel geredet und da kam so relativ wenig raus. Und es war eigentlich eine Frechheit von uns, dass wir so mit so Stücken, mit so klassischen Stücken gekommen sind. Es war komplett unüblich in der freien Szene. Ja. Also, dass man so Titel hat wie, also Baal von Brecht ging vielleicht gerade noch so, aber dann machen sie Titus Andronicus, Shakespeare, Lysistrate, Aristophanes, Lila, Goethe und so. Also das hatte irgendwie nichts zu suchen. Und ich habe sehr stark auf Poesie, auf Spiel, auf Narration, auf eine, glaube ich, sehr moderne Art und Weise gesetzt. Und das ist komplett eingeschlagen. Also irgendwie hat das offensichtlich einen Nerv getroffen damals.
Ja, das kann man, kann ich zitieren. Günter Rühle hat geschrieben, die Revolte von unten. Also dass die Entwicklung, die nach der Wende einsetzt und das etablierte Stadttheatersystem mit neuen Kräften versorgt. Es war ja ideologisch ein völlig ein Niemandsland. Man wusste ja auch nicht, wo es politisch wirklich, wohin es sich das entwickelt. Und ihr Professor Henning Rischpeter hat geschrieben, die eigentliche Frage ist, ob es denn einen spezifischen Zugriff des Theatereffekts auf die Stücke gab oder gar eine gesellschaftlich-politische Botschaft. Und da schreibt er, diese Frage zu stellen, heißt sie zu verneinen. Keine ideologische Botschaft. Und er schreibt, es war eher die auf die Schauspieler setzende, unideologische Spiellust der Truppe. Also Spiellust und das habe ich gut verstanden, weil, wenn wir uns erinnern, das DT, also es gab ja diesen berühmten Satz von diesem großen Schauspieler, jetzt komme ich gleich auf den Namen, des Deutschen Theaters, der 93, einer der Großen, der hat 93 gesagt, ich spiele nicht mehr, ich kenne mein Publikum nicht mehr. Die lachen an den falschen Stellen.
Okay.
Am BE, damals machte Einar Schläf seine Formexperimente, auch natürlich sehr aus dem Kanon der Ideologien heraus. Ne, und am Deutschen Theater später, den 18. November mit wehenden roten Fahne, war ja noch sehr viel Ideologie vorhanden. Die ja in dieser kalten Kriegsstadt immer aufeinander gefallen sind. Und dann kommt jemand, der setzt auf Spiellust, auf entdeckt Stoffe, entdeckt an Goethe wieder neue Sachen und so. Ich habe das jetzt ein bisschen ausführlich, wir werden das verkürzen, aber nochmal besprochen, weil Sie sind mit dieser Truppe direkt dann nach Basel gegangen. Die ganze, also die sie alle zusammen, ne, sind dann, hat man ihnen die Schauspieldirektion, ihre erste, Stefan Bachmann war 32, damals der jüngste Schauspieldirektor Deutschland, im deutschsprachigen Raum, in Basel, sind sie dann mit 32 Schauspieldirektor geworden.
Ja. ja, das war interessant. Also ja, bin ich geworden und ich habe dann eben die Kollegen, also haben uns als Team, als Gruppe verstanden und habe die alle mitgenommen, außer Thomas Jonik, der da andere Wege gegangen ist, ist dann nach Wien ans Schauspielhaus gegangen, zu Hans Grazer. Ansonsten sind wir eingezogen und haben wirklich einen kompletten Bruch herbeigeführt mit dem, was da vorher gelaufen ist. Ein neues Ensemble aufgebaut und bin, wie soll ich sagen, ungestüm jugendlich mit dem Kopf durch die Wand. Und ich habe einfach alles engagiert, was irgendwie auf Augenhöhe ungefähr in meinem Sichtkreis sich bewegt hat. Nikolaus Stehmann, Michael Thalheimer, Andreas Kriegenburg, also alles Namen, die Stefan Pucher, weiß nicht, ob ich das schon genannt habe, Sebastian Hartmann, also alles, was irgendwie damals so wie ich am Anfang gewesen ist, hat dort inszeniert. Es hat dazu geführt, dass wir einerseits innerhalb eines Jahres zum Theater des Jahres gekürt wurden. Also es gab eine unglaubliche Aufmerksamkeit des deutschen Feuilletons. Und gleichzeitig haben die Menschen dort in der Stadt, die Basler, komplett revoltiert. Also die fanden das gar nicht lustig. Ich hatte dann so den Stempel, es hieß dann Blut- und Unterhosentheater, weil irgendwie waren immer alle halbnackt und blutbeschmiert. Das war so die Ästhetik damals. Also auch sehr lustvoll. Und Und dann gab es auch eine Diskussion, es gab einerseits dieses Gütesiegel Theater des Jahres, es gab aber auch eine Diskussion mit dem Titel »Da gehe ich nicht mehr hin«. Und da musste ich mich also dem Publikum stellen und habe mir also da harte Kritik anhören müssen. Und es ist am Schluss aus diesem, also es war wie so ein Aufeinanderprallen mit sich abgestoßen fühlen, und nach 5 Jahren war es eine große Liebesgeschichte, muss ich sagen. Es ist wirklich faszinierend. Ich bin vor ein paar Jahren wieder mal nach Basel zurückgekehrt, um dort eine Inszenierung zu machen. Ich habe da Wilhelm Tell inszeniert, und dazwischen lagen wirklich 15, 17 Jahre oder so. Und die Leute haben mit Sprechchören meinen Namen gerufen und das gefeiert. Und wenn man heute in Basler fragt, dann ist das so eine ganz einprägsame Zeit gewesen. Ja. Also manchmal ist es dann eben auch, also gerade das Konfliktbehaftete, dann vielleicht auch das Interessante. Es ist aber auch, und das habe ich damals auch gelernt, es war auch ein Aufeinanderzugehen. Es ist nicht nur so, also ich würde nie sagen, ich habe mir da mein Publikum erzogen, sondern das Publikum hat in einer gewissen Weise auch mich erzogen. Ich habe das ernst genommen, dieses Feedback, was es gegeben hat. Und ich glaube, ich und wir dann im Team haben uns dann auch bemüht, da auch so ein bisschen von unserer vielleicht sehr avancierten Art Theater zu denken, zu machen, ein bisschen wegzugehen und das publikumsfreundlicher auch zu machen. Und das war irgendwie schön. Und am Ende war, und das ist für mich immer noch eine meiner größten und tollsten Theatererfahrungen, gab es dann die 9-stündige Inszenierung Der Seidene Schuh von Paul Claudel. Das war mein Abschluss dort. Eine Liebesgeschichte.
Also der Seidene Schuh, Paul Claudel, bleibt so als Highlight Basels in Ihrer Erinnerung.
Ja, es war dann eine Koproduktion mit der Ruhrtrinale, die von besagten Gérard Gérard Mautier geleitet wurde. Dadurch war das überhaupt möglich. Es war eine riesige Produktion. Der Seidene Schuh ist ein monumentales Werk von diesem erzkatholischen Autor Paul Claudel, gleichzeitig aber auch ein unglaublich, wie soll ich sagen, offenes Stück. Es spielt im 16. Jahrhundert. Ja, die Handlung geht einmal um die ganze Welt. Im Kern handelt es von zwei Liebenden, die nicht zueinander kommen, zumindest nicht in der, sagen wir mal, weltlichen Form der körperlichen Liebe, sondern es bleibt irgendwie eine Phantasmagorie, ein Ideal, und irgendwie ist die ganze Welt in diese Geschichte mit eingebunden. Es ist ein großartiges Stück, mein absolutes Lieblingsstück.
Ja, ja. Gilt aber auch fast als unaufführbar. Ich habe es leider nicht gesehen, ich kann es nicht sagen, aber es gilt ja als wahnsinnig, wird ja auch ganz selten gemacht. Also man sagt ja auch, Stefan Bachmann ist der Liebhaber von abseitigen Stoffen, beziehungsweise von Stoffen, die noch nie jemand, da kommen wir noch dazu, noch nie jemand fürs Theater gesehen oder gedacht hat. Wenn wir vorspringen, Daniel Kehlmann Till, diesen großen Roman auf die Bühne gestellt, aber eben auch Claudel, und Claudel hat sie ja weiter beschäftigt. Sie haben ja noch am Gorki-Theater eine Claudel-Trilogie gemacht. Ja. Aber davor kommen wir kurz zum Ende von Basel. Basel war dann nach 5 Jahren vorbei. Und
ja, da hatte ich schon einen ganz schönen Lauf hinter mir als junger Theatermenschmacher. Und in den letzten zwei Jahre, bevor dann Basel zu Ende war, ist mein erster Sohn geboren worden, und ich habe irgendwie gemerkt, ich löse mich oder habe mich bereits in diesem Theaterbetrieb aufgelöst wie eine Aspirintablette, und habe gemerkt für mich, es gibt vielleicht noch ein anderes Leben außerhalb des Theaters. Das dämmerte mir so ein bisschen. Dem wollte ich nachgehen. Und dann sind wir zu einer Weltreise aufgebrochen. Also meine kleine Familie, meine Frau und mein zweijähriger Sohn und ich.
Und dann haben Sie eine ganz einjährige Weltreise gemacht.
Wir hätten die auch wahrscheinlich ausgedehnt, aber auf dem Weg, auf der Reise, kam es dann nochmal dazu, dass also meine Frau wieder schwanger wurde, und in Panama City wurde dann festgestellt, das sind Zwillinge. Und dann sagte der Arzt so, you better find a place where you can stay. You better go home. Und weil wir hatten schon so die Fantasie, das Kind kann ja irgendwo in Brasilien am Strand und so weiter. Ja, so waren wir drauf. Es war sehr hippiesk, muss ich sagen. War wunderschön. Und wenn man sich mal von allem gelöst hat, und wir hatten eigentlich nur diesen alten VW-Bus und der war am Anfang bepackt oben auf dem Dach und alles. Und die Reise war auch eine kontinuierliche Reduzierung materieller Dinge auf ein absolutes Minimum. Ja, also zwei Unterhosen reichen. Ja, man kann eine tragen und eine waschen.
Ja, so. Ja.
Man braucht am Ende nicht mehr viel. Wir haben auch sehr einfach gelebt. Und dieses einfache Leben, das hat was unglaublich, klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber es war halt so. Ja, das war so schön, dass wir eigentlich dachten, das kann man jetzt ewig weiter leben. Und wir hatten also noch Reisepläne, sind dann aber wegen den Zwillingen oder der anstehenden Zwillingsgeburt dann wieder zurück nach Europa, nach Berlin. Und da kamen sie dann auch auf die Welt.
In Berlin. Berliner.
Ja. Und deswegen waren wir ein Jahr unterwegs und ja, genau. Also.
Ja, vielleicht haben sie ihren Kindern dann schon mal gesagt, dass sie denen verdanken, der Geburt, also ihrer Frau und den Kindern gesagt, dass sie denen verdanken, dass sie wieder zurück ans Theater. Man kann sich an so einer Weltreise auch
genau.
auflösen.
Wir waren dabei.
Sind sie denen dankbar, dass sie die wieder zurück? Sie müssen ja als Familienvater dann eine Einnahme haben und dann müssen sie wieder inszenieren.
Ich weiß nicht. Also klar, ich hadere eigentlich nicht mit meinem Leben in dem Sinne, dass ich denke, was wäre gewesen, wenn oder so. Aber man kann sich die Frage schon stellen und es hätte bestimmt auch eine Variante gegeben. Ich weiß nicht, in Mexico City oder so. Es ist auch eine tolle Stadt. Also ich könnte mir das immer auch, kann mir immer ein paralleles Universum woanders auch vorstellen. Es ist anders gekommen. Dann war eine Zeit, die war für mich überhaupt nicht einfach. Es war so konträr war das eigentlich, dass vom Theaterbetrieb kam überhaupt nicht, der war ja weg, den haben wir vergessen, sondern es kam eher eine riesige Erwartung. Wir brauchen unbedingt Bachmann als Regisseur und jetzt wird der wahrscheinlich unfassbar aufgeladen sein. Ja? Und der wird uns jetzt die Welt erklären können, weil der ist ja irgendwie, ne, der ist jetzt, kommt erleuchtet von seiner Weltreise zurück. Das war aber überhaupt nicht so. Das hat sich nicht hergestellt, überhaupt. Ich habe total gekämpft. Ich habe Jahre gebraucht, um es wieder gegriffen zu bekommen, sage ich mal so, um mich zu befreien im künstlerischen Ausdruck. Irgendwie bin ich mit dieser Erwartungshaltung, konnte ich nicht gut umgehen. Und muss sagen, ich habe da meine schlechtesten Inszenierungen gemacht nach der Weltreise.
Ja?
Ja.
Aber da kam doch auch noch Einladungen zum Theatertreffen.
Ja.
Sie sind ja dann, wann war die erste Einladung an das Burgtheater bzw. Akademietheater? Das war dann ja
auch. Ja, das war dann so auch da.
5, 6.
Ja, wobei, ne, ich sage das jetzt so hart, es gab natürlich auch tolle, also ich habe auch, das war ja auch nach der Weltreise, zum Beispiel Verbrennung hier mal.
Genau, das war ja ein Riesenerfolg, Verbrennungen hat auch.
Würde ich nicht als schlechte Aufführung bezeichnen, ja, aber es gab auch anderes.
Ja gut, das eine ist ja auch, was man an sich selber anlegt und das andere ist dann die Reaktion, ich kann das verstehen, wenn Sie das sagen. Aber Sie wollten wieder Verantwortung übernehmen. Das ist ja auch interessant für die Burg, aber jetzt kommen wir nochmal auf Köln, bevor wir gleich zur Burg kommen. Sie sind ja sozusagen ein erfolgreicher Regisseur. Man muss sich ja nicht auch gleichzeitig noch ein Theater als Leiter nehmen. Das ist mehr Arbeit, mehr Verantwortung. Man hat, woher kommt das, dass Sie dann gesagt haben, ich will auch Direktor werden, Intendant werden? Jetzt reden wir von Köln.
Also, in Köln, das kam ein bisschen zu mir. Ich musste mich da gar nicht bewerben, sondern da kam der Kulturdezernent nach Wien und hat sich eben Verbrennungen angeschaut und hat mich dann zum Essen getroffen und hat mir das präsentiert, dass sie dass jetzt nach Karin Bayer neuer Intendant am Schauspiel Köln gesucht wird. Und ich habe einfach gemerkt, das reizt mich. Ich würde das gerne machen. Das finde ich toll. Ich finde das eine tolle Herausforderung.
Als Herausforderung?
Ja. Wenn man so wüsste, was auf einen zukommt, dann weiß ich nicht, würde man es vielleicht. Ja. Es war schon noch mal eine andere Geschichte. Also als Schauspieldirektor in Basel hatte ich noch einen Intendant über mir, weil Basel ein Dreispartenhaus ist. Da gab es noch eine Oper und ein Ballett. Und in Köln war ich dann irgendwie für alles verantwortlich. Und das war schon anstrengend auch am Anfang. muss ich sagen. Vor allem, weil ich ja kein Haus hatte. Ja.
Und Sie hatten 10 Jahre eine Baustelle.
So ist es.
Also wie das in Köln, so wie wir das in Köln kennen, wenn da eine Baustelle ist, die dauert dann, die ist es ja bis heute noch nicht eröffnet. Aber Sie haben ja gesagt, Sie waren darüber dann nicht mehr gram, weil es eine gute Ausweichmöglichkeit, also gute
Ausweichmöglichkeit. Das ist auch eine längere Geschichte, aber sollen wir die jetzt hier nochmal erzählen?
Nein.
Das habe ich
schon so. Natürlich wollen wir zur Burg, weil in dieser Funktion sind Sie oder in dieser sind Sie jetzt in Wien. Aber 10 Jahre Köln mit Interimsspielstätten und
Garten, sage ich.
Und
Theatergarten.
Und Theatergarten. Ja. Natürlich haben Sie dort Ihr Team, die Schauspieler, das ist natürlich toll. Man kann viel kontinuierlicher arbeiten, weil das Team ist, die Schauspieler, die man zusammengestellt hat. Und da entstanden ja auch große, tolle Arbeiten. Also wie Till, jetzt komme ich nochmal auf das Zitat, Experte, Stefan Bachmann, Experte für unmögliche Stoffe und große Bilder. Und dort war ja eine riesen Halle mit 30 Meter Bühnenbreite, ne? Ein riesen. Und da haben Sie diese, wie heißt es, dieses Kapitalismus?
Ja, der Streik von Ayn Rand. Also ja. Das ist eine Übersetzung, das heißt im Original Atlas Shrugged, ist die Bibel der sozusagen neokapitalistischen, eigentlich Maga-Bewegung, wenn man so möchte. Ja, Trump bezieht sich drauf. Es ist trotzdem eigentlich ein tolles Buch. Es ist natürlich komplex und auch sehr, es ist auch teilweise sehr furchtbar. Ist aber die große Inspirationsquelle auch für so Figuren wie Elon Musk und den es damals noch gar nicht so wirklich gegeben hat als die große Figur. Ja, es ist eine Feier sozusagen von Egoismus und Unternehmertum. Eine irrwitzige Story und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss den Feind irgendwie ins Visier nehmen, indem ich von ihm erzähle, so, ja. Und wir konnten dann in dieser Halle konnten wir Schotter, da kam ein Lastwagen rein, hat ein paar Tonnen Schotter abgeladen. Der Schotter wurde verteilt, dann wurden richtige Eisenbahnschienen, die musste man zu 8 heben. Und da haben wir richtig eine Eisenbahntrasse gebaut während der Aufführung. Also das war wirklich toll und das konnte man nur in diesem kein Theater, keine Bühne hätte diese Lasten ausgehalten. Das konnte man nur auf diesem industriellen Stahlbetonboden machen. Und das war natürlich auch ein Umgang mit dieser industriellen Umgebung, in der wir da waren. Und war auch eine schöne Erfahrung auf jeden Fall.
Aber das scheint Sie auch nicht loszulassen. Eine Arbeit aus Köln, von später haben Sie ja mitgebracht, die können wir in Wien sehen. Reinhard Götz, Johann Holtrop. Also dieses Thema Kapitalismus, Kapital lässt Sie nicht los, oder? Also das, ich meine, Johann Holtrop ist die Geschichte eines Managers, des Finanzkapitals, ein Jongleur. Ist eine wunderbare Inszenierung.
Die Inszenierung müssen Sie sich übrigens noch anschauen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Die läuft nur noch wenige Male. Und ich finde es ja auch, also es ist eine Inszenierung, die ich toll finde. Es sind eigentlich nur Männerfiguren, es spielen aber nur Frauen. Weil ich mir davon versprochen habe, und das löst sich, finde ich, an dem Abend auch sehr stark ein, dass Frauen nochmal einen ganz anderen Blick auf männliches Machtgebaren haben. Also die ganze Körpersprache der Macht, die in dem Roman von Reinhard Götz auch ein großes Thema ist, wird durch die Frauen, finde ich, sehr pointiert rübergebracht. Es ist auch ein sehr formaler Ansatz, wie ich mit der Sprache von Götz oder wie wir mit der Sprache von Götz umgehen. Und es ist ein Porträt, das könnte auch Benko, ne, eine Figur wie Benko sein. Das ist so dieser Turbokapitalismus, der dazu führt. Also der entscheidende Satz bei Götz ist eigentlich, Wirtschaft war endlich zur Kunst geworden. Ja, und das ist eine beunruhigende eine Nachricht, wenn Wirtschaftsleute das Gefühl haben, dass sie sozusagen wie Künstler einfach alles mal ausprobieren können, dann geht das ja immer auf Kosten von Arbeitern. Es geht ja immer auf Kosten von der wirtschaftlichen Situation, ja. Und das ist das Zerstörerische, also diese Egomanie, dieser Rausch, ja, in den sich so einzelne Typen reinbringen und dann eben die Leidtragenden sind ja immer die anderen. Das ist etwas, wo ich denke, das macht unsere Wirklichkeit, unsere Realität einfach aus. Und Theater ist ja immer ein sich abarbeiten an Wirklichkeit oder Wirklichkeiten. Ja. Und insofern, man kommt an dem Kapitalismus-Thema ja meiner Meinung nach überhaupt nicht vorbei.
Ja, weil das wiederum,
also wir sehen's ja jetzt,
also weil das, wenn wir vorhin über die 90er gesprochen haben, das ist ja jetzt übrig geblieben als Religion, ja, das Geld.
Ja, wir leben in der vollkommen, also das hätten wir uns, glaube ich, nie ausdenken können, wie kommerziell die Gesellschaft noch wird. Man hat ja das schon in den 70er Jahren analysiert, aber wenn man das vergleicht mit heute, ist ja Wahnsinn. Also wenn man jetzt heute durch die Stadt geht, da sieht man es ja. Das ist sozusagen, ganz Wien ist ein Weihnachtsmarkt, ja. Das ist ja auch eine Art von ja, Eventisierung von Welt, die oft, also die mich sehr zum Staunen bringt. Also ich kann es auch so, das Burgtheater verschwindet im Moment hinter dem Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz und eigentlich Menschen, die uns besuchen sollten, wenden uns ihr Hinterteil zu, weil sie nämlich diesen Weihnachtsmarkt von der Treppe des Burgtheaters fotografieren und das ist vollkommen Gaga, ja. Und dann denkt man, das hatte, alle machen das gleiche Bild. Also ich meine, das ist so vollkommener Irrsinn. Also wie dumm das eigentlich ist. Und dann kommt und dann denkt man, man hat es hinter sich und dann kommt der Eurovision Contest dann da. Also das ist schon.
Ja, aber umso spannender und wichtiger die Frage, klar, wie positioniert man sich dann mit dem Burgtheater? Wie positionieren Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen das Burgtheater in dieser eventisierten Welt? Also sind die Welten so getrennt, dass wir sagen, okay, das touristische Publikum geht dann auf den Weihnachtsmarkt und das Bildungsbürgerpublikum geht dann in die Burg. Also trennt sich das dann an der Straßenbahnhaltestelle, die dahin gehen und die dahin gehen? Oder gibt's?
Also es ist klar, das ist so eine Fantasie, dass man diese Touristenherden da irgendwie so ins Burgtheater reinschleust. Das ist aber in der Umsetzung etwas komplizierter.
Ja.
Ich hoffe natürlich nicht, dass das komplett getrennte Welten sind. Und ich gehe ja mit meiner Tochter dann auch auf die Eisbahn, ja. Es ist so klar. Ja, und sie findet auch den Baum mit den Herzen ganz toll und so weiter. Es ist ja wie alles immer ambivalent auch. Ja. Ich hoffe nur, dass die Leute vor lauter Konsum irgendwie nicht vergessen, dass es auch ein paar andere Dinge gibt. Also ich finde jetzt auch nicht, dass wir deswegen in eine Form von Erhabenheit erstarren müssen am Theater und sagen, wir müssen jetzt dieser konsumistischen Welt sozusagen nur den Tiefsinn entgegensetzen. Nein, wir haben ja auch leichte und unterhaltsame Formate und das finde ich auch ganz wichtig, die auch natürlich, um es mal sozusagen, konsumabel sind. Ja, und trotzdem habe ich das Gefühl, es ist im Theater, auch in den leichten Aufführungen, es ist eine andere Form von sich einlassen, von sich konzentrieren. Sie haben es so schön gesagt, wo man dann vielleicht hoffentlich auch mal vergisst, sein Handy wieder anzumachen.
Wieder anzuschalten.
Ja, also dieser Luxus von kompletter Losgelöstheit, von Erreichbarkeit oder Digitalität, einfach etwas Echtes zu haben. Wir sind ja eigentlich eine komplett KI-sichere Sparte, würde ich mal sagen, weil also ich glaube nicht, dass es computergenerierte Schauspieler geben wird, die bei uns auf der Bühne stehen.
Nein, im Gegenteil, also das hatte auch Nils Strunk gesagt, also dieses Ideal dieses handyfreien Raumes, also das ist für viele inzwischen eine große Utopie zu sagen, ich bin gezwungen, jetzt 2 Stunden nicht auf das Handy zu gucken. Und das empfindet man dann als Befreiung mit einem Mal, dass man nicht digital sein muss, dass man es ausschalten kann, dass man es wegtut. Da kann ja aber auch gerade ein großes Potenzial liegen. Das ist vielen. Es gibt ja viele Bewegungen, die das wieder sich auf die Fahnen schreiben. Wir fasten das Digitale. Wir suchen das Analoge wieder. Sie sind ja jemand, der wirklich sehr in ihren Inszenierungen auf die Sprache setzt und auf die Körper. Ich kann mich nicht erinnern, ein Video in einer Ihrer Inszenierungen gesehen zu haben. Die letzten, die laufen, sind ein Video los.
Ja.
Schon, ne? Nee,
ja.
Aber es ist nicht jetzt.
Nee, es ist so, Wurzel aus Sein, haben wir Video drin oder so. Ich bin, es ist auch, das ist kein Dogma.
Es ist kein Dogma.
Ich brauche es aber meistens nicht. Also ich finde der Körper und die Sprache und die Stimme und also die Spielerin oder der Spieler, das ist ja schon ganz viel erstmal, ja.
Also von Reinhard Götz haben wir geredet, Elfriede Jelinek, Ferdinand Schmalz haben sie mehrfach gemacht. Jetzt läuft sein neuestes Werk, die Uraufführung Bumtschak oder Der letzte Henker. Aber sie haben auch die Uraufführung von Jedermann stirbt gemacht, seinem Anti-Jedermann. Daniel Kehlmann, habe ich gesagt, Paul Claudel, Stefano Massini. Vorher haben wir Goethe und Brecht. Wie finden Sie Ihre Stoffe? Oder was muss ein Stoff, dass er Sie anspringt, dass Sie sagen, den möchte ich inszenieren, was muss er haben? Kann man das sagen?
Schwer, ich kann das nicht sagen. Ich mache alles. Also manches kommt zu mir. Das ist dann einfach auch, wir möchten eine Uraufführung machen von Ferdinand Schmalz. Wir wissen gar nicht, was für ein Stück er schreiben wird.
Okay.
Ich kaufe sozusagen die Katze im Sack. Ich wusste bei Bumtschak nicht, was dabei rauskommen würde, aber es war klar, dass ich das Stück machen werde. Ich bin, glaube ich, vielseitig neugierig und ich könnte überhaupt nicht sagen, dass ich irgendwas jetzt mal grundsätzlich nicht machen würde. Vielleicht würde ich beim einen oder anderen Stoff sagen, das liegt mir jetzt vielleicht nicht so, aber ich mache Well-Made Plates aus dem angelsächsischen Raum, habe gemacht Jelinek, also sehr experimentelle Geschichten. Reinhard Götz finde ich einen tollen Autor, auch für die Bühne, leider in Wien nicht wirklich durchgesetzt bis jetzt, aber auch klassischere Stoffe und dann eben immer wieder, ich habe schon eine Lust, dann auch immer mal wieder so in diesem großen Dramenfundus nachzuschauen und mir was rauszusuchen, was lange nicht mehr gemacht wurde oder was vielleicht noch nie wirklich oft gemacht wurde. Also denke, vielleicht findet man ja auch, vielleicht wird man ja nochmal anders fündig. Da treibt mich eigentlich die Neugierde hin. Und auch ein bisschen das Gefühl, es ist noch nicht so ausgeleiert. Ja, also das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, mit so der Erwartung auch umzugehen. Ja, ein Stück, was schon so oft gemacht wurde, ist oft so, es ist schwer, die Zuschauer dazu bringen, es unbefangen anzuschauen.
Ja. Und Sie haben ja wieder tief gegraben, denn Ihre nächste Inszenierung, die im März Premiere in der Burg haben wird, ist auch wieder eine Entdeckung. Thornton Wilder, Wir sind noch einmal davongekommen, ein Stück, was, glaube ich, kaum jemand kennt.
Ja, es war das Stück der Stunde nach dem Krieg. In Europa, vor allem auch im deutschsprachigen Raum, auch vor allem in Deutschland. Es ist wirklich rauf und runter gespielt worden. Es ist ein Stück, das handelt eigentlich von drei Katastrophen. Einmal spielt es vor der Eiszeit, einmal vor der Sintflut und einmal nach einem großen Krieg. Es geht eigentlich darum, wie die Familie Mensch, es geht um Herr und Frau Anthropus, also das lateinische Wort für Mensch, wie die immer wieder mit den Katastrophen umgeht und sich von den Katastrophen herausgefordert sieht und sie dann eben auch überlegt und überlebt und auch die Frage, was macht denn das Überleben überhaupt sinnvoll? Und ich finde es ein sehr, sehr natürlich sehr aktuelles Stück jetzt wieder leider und bin sehr gespannt, ob es mir gelingt oder uns gelingt, so diese, es ist so großes Welttheater, es hat durchaus auch, sagen wir mal, eine sehr experimentelle Struktur, das Spiel wird immer wieder ganz brechtartig unterbrochen, es kommt auch ein Inspizient dann auf die Bühne und Schauspieler weigern sich, bestimmte Texte zu sprechen und so weiter, also diese Ebene gibt es. Es gibt aber auch so diese ganz boulevardig, ich sag mal, Well-Made-Play-Ebene, die wir so aus der angelsächsischen Literatur kennen. Es hat ein bisschen was Spießiges und es hat aber auch irgendwie was von einem großen Wurf. Und es ist also ein unausgegorenes, sehr, sehr merkwürdiges, ich glaube auch sehr schwer zu machendes Stück. Aber ich freue mich da sehr drauf. Ich habe eine tolle Besetzung. Und ich fühle mich sehr provoziert von dem Stück und gehe gerade damit schwanger und frage mich gerade, wie das wohl werden kann.
Sie fangen im Januar an, also sind jetzt Sie sind jetzt im zweiten Jahr Burgtheaterdirektor. Diese Episode, die Sie auch in der Presse gesagt haben, die hat mich auf einen Gedanken gebracht. Sie haben erzählt, dass Klaus Peymann zu Ihnen gesagt hat, Sie sind der Direktor, der mich um die Burg tragen wird, ne? Und dann habe ich gedacht, hups. Naja, weil es am Burgtheater dieses Ritual gibt, dass die nur Ehrenmitglieder, ne? Oder
Ehrenmitglieder.
Dass die Ehrenmitglieder der Burg nach ihrem Ableben das Ritual bekommen, dass sie dort alle aufgebahrt werden und dass sie aber zumindest um das Burgtheater herum, der Sarg um das Burgtheater
herum. Ja, ursprünglich wurde der Sarg dreimal Burgtheater herum getragen. Jetzt ist es noch einmal. Von allen vier Seiten gibt es eine Blaskapelle mit einer bestimmten Musik, mit einer Trauermusik. Es ist ein sehr, sehr eindrückliches. Vor der Festspiegel sind Fackeln aufgebaut. Gibt dann den Sarg oder die Urne auf der Mittelebene der Feststiege und da herum findet die Trauerfeier statt. Es ist ein einzigartiges Ritual, was man eben den Ehrenmitgliedern angedeihen lässt nach ihrem Ableben. Und es ist gleichzeitig, es geht ja, das fand ich ganz interessant, es gibt so eine kulturhistorische Analyse auch, dass Rituale immer irgendwie mit Kreisbewegung zu tun haben oder sehr oft zumindest und dass eigentlich das, was umkreist wird, in der Mitte der Fetisch ist oder das, wo der Blick hingelenkt wird. Und deswegen habe ich das Gefühl, der Tote wird zwar geehrt, aber der Blick letzten Endes geht wieder zur Burg, zum Burgtheater hin. Also es ist eine Feier sozusagen des einzelnen Künstlers, eine Ehrerbietung, aber es ist auch immer die Vergewisserung, die Vergegenwärtigung und das alles ist irgendwie unser Theater. Und dieser Fetischtheater, das finde ich, das gibt es nur in Wien in dieser ausgeprägten Form. Und deswegen möchten eigentlich, ob sie es zugeben oder nicht, alle Theatermacher möchten in Wien arbeiten und nach Wien kommen, weil man in Wien ein Publikum hat, was wirklich angefressen von Theater ist. Und das ist einfach was Tolles. Also man kann Empörung auslösen, aber man kann auch Begeisterung auslösen. Man wird ganz selten Emotionslosigkeit auslösen, weil eigentlich immer alle, und das ist so der Unterschied, das sage ich ja auch häufig zu meiner Heimatstadt Zürich, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, was man machen muss, um mal die Emotionslosigkeit überhaupt zu überwinden. Ja? Also es ist wirklich das Gegenteil.
Es hat sich ja geändert, also die Episode mit dem Ritual zielte ja ein bisschen darauf, ich wollte Sie noch fragen, haben Sie noch, jetzt als Sie angetreten sind, sich mit noch vielen Gepflogenheiten des Burgtheaters auseinandersetzen müssen, die damit zu tun haben, die für Sie neu
ja,
sind?
Ja, also das lernt man ja. Ja.
Das meine ich.
Beim Burgtheater lernt man ja, das ist ein Haus mit ganz vielen Traditionen. Manche weiß man schon und manche noch nicht. Und da kann man auch mal in Fettnapf reintreten. Und ich hatte ein ganz lustiges Gespräch letztens mit dem Michael Heldau, der mir nochmal vom Vorhangverbot oder von der Abschaffung des Vorhangverbotes erzählt hat, 1983,
glaube ich. Wir haben Benning nachgeschaut. 83 unter Benning.
Ich glaube, es wurde auf Regierungsebene entschieden. Michael Heldau hat es so dargestellt, dass er gesagt hat, Achim Benning hat das so umgesetzt und es gab durchaus unterschiedliche Fraktionen im Ensemble, ob man es aufheben sollte oder nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und auf welcher Seite waren Sie denn? Und da sagt er, ich war natürlich gegen die Aufhebung. Und dann habe ich kurz gezuckt und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ich verstehe hundertprozentig, was Sie meinen. Ich glaube, mittlerweile wird es mir auch so gehen. Das Burgtheater ist aufgeladen mit Ritualen, die auf den ersten und vielleicht zweiten und vielleicht sogar auch dritten Blick wirklich zum Teil absurd sind und keinen Sinn ergeben. Ich würde sie immer verteidigen. Ich hoffe, dass ich nicht der Direktor bin, der weitere Rituale abschafft, weil schaffst ein Ritual ab, es kommt nie mehr wieder. Es ist etwas Spezifisches, was dann diesem Haus einfach fehlt. Und das Bizarre ist auch das Schöne und das Merkwürdige. Das Merkwürdige, das Bizarre, das vielleicht nicht so auf den ersten Blick Plausible macht die Schönheit des Burgtheaters aus. Und da sind wir schon fast wieder ein bisschen beim Religiösen.
Stefanie Reinsberger verriet uns auch noch ein bisschen klagend, es gibt ja dieses Spiel, also den Spielauftrag, der täglich sein muss. Also es ist nicht wie an anderen Häusern, die dann vor einer Premiere mal einen Tag zu haben, damit die Generalprobe zur Originalzeit stattfinden darf. Und dann habe ich gesagt, wieso, verstehe ich nicht. Und dann sagte ja, weil das Verdikt des Kaisers heißt, jeden Abend muss gespielt werden.
Ja, es ist mittlerweile im Gesetz auch so verankert.
In diesem Theatergesetz.
Ja.
Und das heißt, Ihre Generalproben sind dann früh um 10 oder um 12?
Ja. Und da denkt man auch von außen, das geht ja gar nicht. Und dann ist man da und dann geht's.
Ja.
Also, mir war das irgendwie klar, ich habe auch schon im Burgtheater gearbeitet, aber dann im Anflug als Direktor habe ich auch gesagt, wie soll denn das gehen? Wir haben überhaupt keine Schließtage. Wie sollen wir immer nur mit einer Vormittagsprobe, kriege ich doch nie eine Produktion wirklich zustande. Doch, kriegen wir. Weil das Haus das kann, weil es das gewohnt ist, weil die Mannschaften groß genug sind, weil es gelernt ist. Und es macht absolut Spaß, an einem Theater zu arbeiten, das immer verlässlich geöffnet hat. Das ist großartig. Und das, finde ich, ist auch ein Tabu, weil wir reden ja jetzt viel über Sparen und Kürzungen und das Einzige, was ich wirklich als großen Hebel zur Verfügung habe, also wenn wir jetzt wirklich davon reden, dass wir da weniger Zuschuss bekommen sollten oder so, was ich nicht glaube oder nicht hoffe zumindest, dann müsste man daran, weil da kann man dann eine ganze Technikschicht einsparen. Und dann müsste man 2 spielfreie Tage einbauen. Das würde dann insgesamt irgendwie zu Einsparungen führen, zu großen Einsparungen. Aber dann wäre das Burgtheater nicht mehr das Burgtheater. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass uns das erspart bleibt. Weil ich glaube, ich könnte gar nicht der Direktor sein, der das dann unter der Voraussetzung noch weiterführen kann. Also, weil ich würde ja immer denken, meine Funktion ist ja auch, dieses Theater zu beschützen.
Ja.
Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass man versteht, bei uns ist es so, das meiste Geld, ja, von unserem Budget ist an Personal gebunden, sind Personalkosten. Und da die natürlich an Tarifausgleichen teilnehmen, steigt das immer. Das heißt, ein eingefrorenes Budget bei uns ist eigentlich schon der Tod des Theaters, ja? Weil dann das künstlerische Budget komplett von den Lohnkosten aufgefressen wird und wir eigentlich gar nichts mehr machen können. Es ist manchmal ein bisschen schwer zu vermitteln.
Wie viele Mitarbeiter hat das Burgtheater?
So 500 ungefähr.
Und das Ensemble hat noch eine Stärke von über 60.
70.
Ja.
70.
Ich
habe ja 4 Spielstätten und das ist bei der Frequenz, also wir haben jeden Abend ein neues Stück auf dem Plan und die sind also alle im Einsatz.
Ja, 4 Spielstätten, weil das Casino ist jetzt wieder sehr in den Fokus gerückt, stelle ich erfreulich fest. Also auch mit Lesungen und mit jetzt Stücke werden vorgestellt und das Vestibül, ne? Akademie und Burgtheater.
Ja. Da hatten wir gerade gestern Premiere im Vestibül.
Wie viele Premieren gibt es in der Spielzeit?
Über 20.
Und das Höchste, was man im deutschsprachigen Raum machen kann, ist Direktor des Burgtheaters zu sein.
Ja, also.
Na, weil Sie sagen, von alle wollen nach Wien und Wien ist die Theaterstadt. Wir sprachen mit Nils Strunk über die Theatromanie, wie Stefan Zweig das liebevoll genannt hat. Also die Theatromanie, die Leidenschaft der Wiener für ihr Theater. Erzählt er sehr schön in die Welt von gestern. Also klar, die Stadt Wien, aber das Theater, das Burgtheater als mit seiner Ausstattung, mit seinem Spielverpflichtung, das ist schon das.
Also ich sag's mal so, nur das interessiert mich eigentlich gar nicht so. Also statusmäßig ist es wahrscheinlich das, was irgendwie so das Erstrebenswerteste ist. Auf der persönlichen Ebene würde ich immer sagen, es ist schön, wenn man irgendwo ist, wo sich sozusagen das künstlerische Vorhaben einlösen kann. Wenn das zusammenfällt, ist es natürlich.
Aber kann es das am Burgtheater? Wir haben vorhin gesprochen über die Tradition. Kann es sich hier einlösen? Ich meine, der Druck ist groß. Ich denke, die Erwartungen sind groß. Dann ist ja auch in diesem kulturpolitischen Auftrag definiert, Tradition, Gegenwart. Sind die, ich frage nur, sind die Bande nicht auch sehr, sehr eng oder ist der Moment der Freiheit sehr groß?
Ist schwer zu, ich kann es vielleicht so sagen. Als ich im Anflug war, da war das Haus in einem nicht ganz so guten Zustand, würde ich mal sagen. Also es hat Zuschauer verloren, Stimmung war irgendwie nicht so besonders. Es kam aus der Corona-Zeit schwer raus und so weiter. Also da haben ja ein paar Faktoren mitgespielt, für die niemand so wirklich was kann. Aber es war in einem etwas desolaten, nicht so ganz guten Zustand. Und ich hatte schon großen Respekt vor der Aufgabe, muss ich sagen. Aber was ich jetzt in den letzten 1,5 Jahren erlebt habe an Zuspruch, an Neugierde, an Interesse, das ist schon wirklich großartig. Und wir sind im Moment bei einer Auslastung von einiges über 80%, was wirklich sehr, sehr viel mehr ist, wir gewinnen wieder Abonnenten dazu, woraus ich nehme, dass da ein großes Vertrauen gewachsen ist in die Arbeit. Ich spüre viel Freude, viel Begeisterung nach den Aufführungen und insofern macht es gerade wirklich großen Spaß, das zu machen und das habe ich mir gar nicht so im Vorfeld so zu träumen gewagt tatsächlich. Insofern empfinde ich auch eine künstlerische Freiheit tatsächlich, ja, und finde das im Moment einen guten Ort, um Theater zu machen. Vielleicht auch der richtige Ort, wenn man das selber so sagen kann. Aber es fühlt sich gut und richtig an.
Und jetzt sind Sie in der Mitte der zweiten Spielzeit. Was waren die großen Überraschungen Ihrer ersten? Also ich denke mir so, man konzipiert was zusammen, Dramaturgie, man sitzt, es gibt Anregungen und dann entscheidet man sich, dann kommt der Spielplan. Und gewisserweise, ich weiß nicht, ob das jetzt zu stark gesagt ist, ist ja ein bisschen, Sie reden jetzt 80%, man ist ja ein bisschen zum Erfolg verdammt, so. Also man will ja, dass es ein Erfolg wird, aber das ist ja keine Kategorie, die man vorher festlegen kann. Was waren die großen Überraschungen der letzten, also Ihrer anderthalb Jahre hier, der anderthalb Spielzeiten?
Also eine Überraschung war, dass ich habe ja eigentlich am Ensemble gar nicht viel geändert und ein paar Neuzugänge, ja. Ja. Habe aber viele von denen, die da gewesen sind, übernommen, was nicht unbedingt bei dem Intendanten oder Direktionswechsel so üblich ist. Und was toll gewesen ist, wie ich gesehen habe, wie dieses Ensemble zueinander gefunden hat und miteinander in eine Kraft gekommen ist. Und jetzt finde ich eigentlich eine unglaubliche Strahlkraft entwickelt hat. Das ist ganz toll. Eine andere Überraschung war, dass also Stichwort, wir müssen jeden Abend spielen, dann überlegt man sich, ja, aber ich brauche dann doch mal eine Probe, die muss bis 16 oder 17 Uhr vielleicht gehen dürfen. Also was spiele ich dann am Abend? Das kann eigentlich nur was sehr Kleines sein, also ein Monolog auf der Vorbühne. Ja, also habe ich daran gearbeitet, ein Format zu entwickeln. Ich habe das irgendwie forciert, versucht, richtig in die Planung mit einzubeziehen. Wir machen, mit Nils Strunk mal geredet und könntest du nicht vorstellen, hättest du Lust oder so. Und so ist diese Idee von Schachnovelle entstanden. Oder auch die Idee mit Steffi Rheinsberger und Elisabeth. Und das sollten sozusagen Reinschmeißer sein, ja, Monologe, die man natürlich spielt und etabliert und dann ist im Falle auch, wenn eine Vorstellung mal ausfällt oder so, schmeißt man das rein oder wenn man eine Art verdeckten Schließtag hat, also Probe 16, 17 Uhr, kann man so etwas dann noch spielen, so. Kleines Format. Das sind die großen Knaller geworden. Das ist eine riesige Überraschung. Das können wir gar nicht oft genug spielen. Das ist innerhalb von Minuten ausverkauft. Wir haben wirklich immer das Problem beim Vorverkauf, dass das System zusammenbricht, ja, weil dieses Ticketing-System gar nicht ausgelegt ist auf diese Nachfrage. Das ist wirklich ein Dauerthema bei uns in den Sitzungen von meiner Vertriebsleiterin, die immer sagt, sie ist schon wieder zusammengekracht und so. Und sie muss dann immer die erhitzten Gemüter beruhigen. Also das war eine große Überraschung, dass im Moment dieses Format ein Schauspieler, eine Schauspielerin mit einem Text, dass das etwas ist, was wirklich die Gemüter, die Emotionen stark ja erhitzt und herausbringt. Jetzt gerade, Steffi Rheinsberg hatte gerade mit einem auch finde ich komplizierten Text von Handke, Selbstbezichtigung im Akademietheater Premiere, war auch große Begeisterung, tolle Kritiken. Also das sind im Moment so die ganz großen Hits.
Ja, ja, aber auch die Überraschungen, weil wir haben kurz vorher darüber geredet und es, also auch Sie fragen sich, wie ist das Geheimnis dieser Monologe, dass die jetzt, also Stefanie Rheinsberger allein auf der Bühne oder Nils Strunk mit seinen drei Musikern allein auf der Bühne, dass diese Abende so einen großen Zuspruch kriegen. Holzfällen dürfen wir nicht vergessen. Ja. Auch Kafka, der Bau mit Maximonischek, auch Monolog. Also es sind jetzt schon 4, 5 Monologe. Ist das die neue Zukunft, die Schauspieler sind?
Ja, es ist eine Variante von.
Ich weiß.
Das ist ja auch das Theater. Also ich glaube nicht, dass die Zukunft ist, aber es ist etwas, was uns weiter begleiten wird, natürlich. Und ich finde es auch. Es ist vielleicht auch. Vielleicht hat man da auch das Gefühl von großer Authentizität und Echtheit. Man ist irgendwie, man hat so seinen Schauspieler so für sich, ja, gefühlt. Ja. Es ist nicht, und oft ist es ja auch verbunden mit tollen Texten. Also im Fall von Elisabeth, das ist natürlich auch ein Empowerment, ja, für Frauen, ja, die mit ihren Männern da hingehen und dann ne, sehe ich dann oft im Publikum den Seitenblick, jetzt hörst du es mal.
Also wir freuen uns riesig auf Ihre nächste Premiere auf Sorrentenwalder und natürlich auf die nächste Spielplanveröffentlichung. Also wann wird der veröffentlicht? Also wann ist die
Pressekonferenz? Im April oder Mai, glaube ich.
Erst im April. Also werden wir jetzt nicht fragen, was kommt. Es braucht noch ein bisschen Zeit.
Auch wenn wir hier ganz unter uns sind.
Ja. Ja. Aber das ist dann Ihre dritte Spielzeit, die Sie jetzt vorbereiten. Vielleicht noch ein Satz so zu diesem Spannungsfeld von Tradition und Gegenwart. Lesen Sie wieder auch Stücke von noch nicht aufgeführte Stücke für Uraufführungen?
Es ist gestern eine Uraufführung von einem Stück gehabt, was den Retzhofer Dramatikerpreis gewonnen hat, mit dem interessanten Titel Lecken 3000.
Genau.
Von einer non-binären Autorenperson geschrieben. Und also so, wir sind, glaube ich, und der Regie hat übrigens ein ehemaliger Regieassistent von uns oder ein Regieassistent, nicht ehemalig, der ist ja noch als Regieassistent am Haus. Und ich finde die Förderung von neuen, jungen Kräften am Theater extrem wichtig, liegt mir sehr am Herzen. Und deswegen bin ich auch so froh, dass das Casino jetzt wieder da ist als Spielstätte, weil es ist genau der Raum, den wir brauchen, eben für experimentellere, neuere Theaterformen, Sprachen, Zugänge, dass man das da auch probieren kann, ohne den Druck, der so auf den größeren Bühnen Akademietheater, Burgtheater herrscht. Alle meine Assistierenden werden am Ende ihrer 2-3-jährigen AssistentInnenzeit die Gelegenheit haben, sich mit der eigenen Arbeit vorzustellen oder eben auch zu verabschieden auf den freien Markt. Das finde ich, das gebietet einfach der Anstand auch. Und das ist auch selber, ich bin immer sehr neugierig, was dann so kommt. Und es ist auch oft so, und das finde ich auch eine ganz tolle Schule, das sind manchmal Ansätze auch von Arbeiten, die verstehe ich dann teilweise gar nicht mehr so richtig gut. Ja? Ja. Und neige dann da auch dazu, vielleicht kritisch zu sein, aber denke dann doch immer wieder, es war ja genauso, ja. Also ich kenne ja diesen verständnislosen Blick oder diese Skepsis und so, und das wiederholt sich eben. Und jetzt bin ich eben am anderen Ende des Lebens irgendwie angekommen. Ich bin jetzt so dieser arrivierte Arsch, den ich früher bekämpft habe. Und was ich vielleicht ein bisschen besser machen kann, ist einfach, dass ich da offener oder die Möglichkeit da mehr gebe, ja, das zu machen.
Das finde ich toll, dass Sie quasi die Wurzeln des Theatereffekts nicht verleugnen, sondern sozusagen des Spagats. Sie haben ja gesagt, Sie sind ein dialektischer Mensch, also zwischen freier Szene und Etablierten einen Spagat hinkriegen. Klaus Peymann hat auch mal gesagt in diesem berühmten Zeitgespräch mit André Müller, wer sich zum Ziel gesetzt hat, Burgtheaterdirektor zu werden, muss sowieso völlig verrückt sein. Sowas macht nur ein Irrer. Ich finde hervorragend, dass wir heute im Gespräch festgestellt haben, dass das überhaupt nicht der Fall ist.
Wobei Klaus Peymann ja, das muss man ihm einfach auch zugutehalten, die Rolle des Burgtheaterdirektors hervorragend gespielt hat.
Klar, es ist eine Rolle.
Und deswegen, er hat diesen Irren auch gespielt. Vielleicht auch teilweise so lange, bis er sich selber geglaubt hat, aber... Also, ne, er ist vor allem ein Propagandagenie in eigener Sache auch gewesen, und das merkt man daran, dass es vor und nach Klaus Peymann ja gar kein Burgtheater gegeben hat und geben wird. Ja. Und wenn man genauer hinguckt, klar, gab es natürlich eins, und es gab auch immer schon irgendwie auch tolle.
Das wird man jetzt auch nicht so stehen lassen, weil letztlich vielleicht in der Presse oder in der überregionalen Presse, wir haben ja nochmal festgestellt, auch hier mit Nils Strunk, dass das eigentlich das Entscheidende in Wien ist, wie untereinander über das Burgtheater gesprochen wird. Ich hätte jetzt noch viele Fragen, aber es ist an Betracht der Uhrzeit und in Anbetracht eigentlich dieser vielen schönen Sachen, die Sie uns gesagt haben, Zeit für unser kleines Ritual, was wir vorbereitet haben. Und wir suchen immer für unseren Gast zusammen mit dem Archiv was aus, als Gabe für Sie, als Dankeschön für das Gespräch, als Erinnerung oder als Impuls. Und wir haben zwei Sachen gefunden, die uns interessant waren. Also wir haben ja gesprochen über diese Rituale, die hier einmalig sind. Und hier gibt es, das kennen Sie schon von der Ausstellung, aber wir haben es nochmal neu reproduziert, vielleicht für einen Schreibtisch. Wir kennen das aus der Ausstellung 250 Jahre Burgtheater. Das ist einmal diese Kundmachung die wirklich theatergeschichtlich hochinteressant ist, des Burgtheaters. Vielleicht können Sie es uns vorlesen.
Sie fordern mich wirklich heraus heute. Das ist ja alte Schrift. Ja.
Nein.
Gib mir jetzt die Blöße. Im KK Hofburgtheater sind alle lärmenden Beifalls- und Missfallsbezeigungen verboten. Ebenso das Hervorrufen von Mitgliedern bei offener Szene und im Zwischenakte. Wer diesem Verbote zuwiderhandelt oder auf irgendwelche Art die Vorstellung stört, wird aus dem Zuschauerraume entfernt und nach der kaiserlichen Verordnung vom 20. April 1854 polizeilich zur Strafe gezogen werden. Wien am 27. Oktober 1875. Die Direktion des K&K Hofburg Theaters. Hervorragend, das ist genau mein Stil.
Ja. Ja. Und das passt. Ich hatte aber noch was, weil das war durch die Ausstellung bekannt, aber es gab so ganz wunderbare zinkgrafische Drucke des Burgtheaters und vor allem seiner technischen Maschinerie. Und da dachte ich nochmal an Sie. Thomas Bernhard nannte mal, spaßeshalber Klaus Peimann, den Großfürst des Schnürbodens. Und das Burgtheater hat einen ganz besonderen Schnürboden. Und ich dachte, vielleicht ist es auch, können Sie mal Olaf Altmann Ihrem Bühnenbildner zeigen. Das ist eine alte Reproduktion dieses wunderbaren Schnürbodens.
Das ist ein bisschen klein wahrscheinlich für Sie, aber es ist, man sieht diese ganze Maschinerie. Das ist sehr, sehr faszinierend, weil dieses Burgtheater immer auch sehr innovativ technisch gewesen ist. Ja. Sie hatten die erste Zylinderdrehbühne überhaupt weltweit. Wir haben eine Technikshow tatsächlich anlässlich unseres 250-jährigen Jubiläums. Kommt nächstes Jahr, also 2026 dann, der zweiten Spielzeithälfte. Freuen wir uns. Ich würde mich jetzt revanchieren, ne? Sie hatten mir im Vorgespräch geschildert, dass Sie überhaupt keinen Platz mehr haben in Ihren Archiven. Deswegen wollte ich Sie nicht belasten und habe nur so ein leichtes Papier mitgebracht. Es ist allerdings, ich habe was draufgeschrieben, was mir irgendwie sehr viel bedeutet. Es ist ein Zitat aus dem Seidenen Schuh von Paul Claudel, über den wir geredet haben. Und ich lese es vielleicht einmal vor, das Zitat, und da sage ich noch zwei Sätze dazu.
Gerne. Sehr gerne.
Es ist ein Ansager am Anfang des Stückes und der moderiert das irgendwie an, das ganze Spielgeschehen. Er blendet dann über zu einem Jesuitenmönch, der auf einem Stück Holz gefesselt im Ozean treibt und ein Gebet zu Gott, noch sein letztes Gebet abhält. Und der Ansager sagt jetzt zum Zuschauer oder zu den Zuschauern, hören Sie gut zu. Husten Sie nicht und versuchen Sie ein wenig zu verstehen. Was Sie nicht verstehen, ist das Schönste. Was am längsten dauert, das Interessanteste. Und was Sie nicht vergnüglich finden, das Lustigste.
Oh, wow.
Und das finde ich einfach so wunderbar, weil das die ganze Dialektik des Theaters so auf den Punkt bringt. Und ich glaube, das ist so klug, weil es ja immer wieder darum geht, die eigenen Sehgewohnheiten zu überwinden, die Voreingenommenheit zu überwinden, sich auf etwas Neues einzulassen. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass ich Theaterstücke, die ich vielleicht noch am Abend oder beim Sehen vielleicht noch eine halbe Stunde danach abgelehnt habe, dass sie doch eine Wirkung erzeugt haben. Und da gibt es Beispiele, wo sich das auch komplett gedreht hat, ne? Wo man etwas, was man vielleicht gar nicht zulassen konnte, plötzlich nochmal anfängt zu verstehen oder anders zu sehen. Und das ist diese großartige Wirkung, die das Theater dann eben doch ja ein bisschen ewig und grundsätzlich macht und wo man dann auch sagen kann, da habe ich vielleicht wirklich profitiert, gelernt, da habe ich was Neues erfahren. Ja, also was Sie nicht verstehen, ist das Schönste. Ist ein tolles Motto.
Das ist ein tolles Motto. Ganz herzlichen Dank. Das ist toll.
Sie hörten Ungeschminkt, das Theatermuseum Wien im Gespräch. Folge 4. Stefan Bachmann im Gespräch mit Hannes Hamedner. Eine Aufzeichnung des Live-Gesprächs vom 14. Dezember 2025. Unser nächster Live-Gast im Eroica-Saal des Theatermuseums ist am 11. Januar 2026 die Kostümbildnerin und ehemalige Leiterin der Kostümwerkstätten von Art for Art, Frau Annette Bouffay. Karten für das Live-Gespräch sind wie immer über das Theatermuseum Wien zu erhalten.